Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich durch die steigende Zahl von Covid-Patienten weiter zu. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssen 3/4 aller Kliniken mit Intensivstationen ihren Betrieb einschränken und planbare Operationen verschieben. Bundespräsident Steinmeier rief in der Bild am Sonntag zu freiwilligen Kontaktbeschränkungen auf. Um einen Lockdown zu vermeiden, sei wichtig, dass jetzt alle gemeinsam handelten. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 44.401 Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 1.670 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Bundesdurchschnitt auf 446,7 und erreicht damit auch heute einen neuen Höchstwert.
Heute Nachmittag Ankunft von 5 schwerkranken Corona-Patienten in Hamburg. Sie kommen aus München, sollen zur Entlastung der Intensivstationen in Bayern nach Schleswig-Holstein weiterverlegt werden. Als erster SPD-Regierungschef fordert Niedersachsens Ministerpräsident Weil heute eine allgemeine Impfpflicht. Auch einen Lockdown nach Weihnachten schließt er nicht aus. Zu spät, sagt der bayerische Ministerpräsident Söder im Bericht aus Berlin.
Wir haben keine Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in vielen Bundesländern. Wir müssen auch wieder über Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte reden.
Unterdessen teilt der hessische Staatsminister für Soziales Klose auf Twitter mit, der Verdachtsfall auf eine Infektion mit der neuen Virusvariante Omikron in Hessen hat sich bestätigt. Die Sorge in vielen Bundesländern steigt, bisher nicht angemessen zu reagieren. So sieht es auch die von den Grünen als Bundesfamilienministerin vorgesehene Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz.
Das Gesundheitssystem kommt ganz klar an seine Grenzen und darüber hinaus. Und deshalb müssen wir dringend handeln.
Steigende Infektionszahlen, überlastete Kliniken. Der Bundespräsident appelliert an alle, die Kontakte zu reduzieren. Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen. Der voraussichtliche Kanzler Olaf Scholz hält sich bisher bedeckt, schreibt gestern auf Twitter: Wir werden alles tun, was nötig ist. Was genau er damit meint, bleibt unklar. Wohl auch, um einen seiner künftigen Koalitionspartner, die FDP, nicht zu verprellen. Parteichef Lindner setzt im ZDF Grenzen.
Ausgangssperren sind aus unserer Sicht ein Instrument, das einen sehr hohen sozialen Preis hat, mit einem nicht klar nachgewiesenen Nutzen.
Um Intensivstationen zu entlasten, könnten aber auch Ausgangsbeschränkungen je nach Umsetzung eine Wirksamkeit haben, sagen Wissenschaftler. Mit uns wird es keinen bundesweiten Lockdown mehr geben. Mit diesem Credo hatten die Ampelparteien ihr erstes großes Gesetzesvorhaben durch den Bundestag gebracht. Eine solch pauschale Maßnahme erlaubt das neue Infektionsschutzgesetz nun nicht mehr. Gut möglich, dass die Ampelparteien angesichts steigender Infektionszahlen den Maßnahmenkatalog für die Länder wieder erweitern müssen. Außerdem mehren sich die Stimmen, dass Bund und Länder ihre Konferenz vorziehen und sich auf strengere Maßnahmen einigen müssen.
Mehrere Kirchen in Sachsen haben heute eine Corona-Impfaktion angeboten. Am ersten Advent, dem Beginn des Kirchenjahres, hatten dazu sowohl evangelische als auch katholische Kirchen zusammen mit dem Roten Kreuz aufgerufen. Sachsen hat bundesweit die niedrigste Impfquote mit 58% und zugleich die höchste 7-Tage-Inzidenz mit 1.205.
Impfen solle freiwillig bleiben, forderten gestern Abend rund 300 Menschen vor dem Klinikum Chemnitz. Unter ihnen zahlreiche Pflegekräfte. Und das bei steigenden Inzidenzen. In Chemnitz über 1.100, im benachbarten Erzgebirgskreis über 2.000. Gedrückt die Stimmung in vielen Adventsgottesdiensten. In Schneeberg ruft der Pfarrer eindringlich zum Impfen auf.
Ich kann nicht Leute verstehen, auch noch Christen, die sagen, ich vertraue auf Gott und alles andere ist mir egal.
Gleich nach dem Gottesdienst wird die Impfung angeboten, nebenan in der evangelischen Schule. Diesen Service bieten noch andere sächsische Kirchen, in Dresden die Frauenkirche, in Leipzig die Nikolaikirche. Der Kirchsaal umgebaut zum Impfzentrum, der Bischof lässt sich boostern.
Ich denke, dass es bei manchen eine Rolle spielt, ob sie durch ein Vorbild angesprochen werden und dass es für sie vielleicht etwas anderes ist, als wenn immer Forderungen an sie herangetragen werden.
Bei dieser Impfaktion in einem katholischen Bildungszentrum schaut Sachsens Ministerpräsident Kretschmer vorbei. Er ist dagegen, die verschärften Regeln für Ungeimpfte bald auslaufen zu lassen. Von ihnen gehe die größte Ansteckungsgefahr aus.
Deswegen bleibt nichts anderes übrig, als mit 2G geimpft und genesen jetzt in die nächsten Monate zu gehen. Und das ist auch aus meiner Sicht absolut richtig, weil diejenigen, die ein nicht so hohes Risiko haben, das Gesundheitssystem zu belasten, natürlich anders behandelt werden müssen als diejenigen, die dieses große Risiko für sich haben.
Wie ernst die Situation in Sachsen ist, zeigt diese Verlegung eines Patienten aus dem Erzgebirge nach Rostock. Für ihn gab es, wie für immer mehr Intensivpatienten, kein freies Bett mehr.
Die Corona-Lage und der Ampelstaat sind heute Abend im Ersten um 21.45 Uhr Thema bei Anne Will. Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich in Europa weiter aus. In den Niederlanden wurden inzwischen 13 Fälle bei Reiserückkehrern aus Südafrika nachgewiesen. Da die Auswertung der Tests nach Angaben des niederländischen Gesundheitsdienstes noch nicht abgeschlossen ist, kann die Zahl noch steigen. Auch Dänemark, Tschechien und Italien bestätigten Omikron-Infektionen. Zuvor waren auch in Großbritannien Fälle bekannt geworden. Die Schweizer haben per Volksabstimmung mehrheitlich für die Beibehaltung des Covid-19-Gesetzes votiert. Das gab die Regierung am Abend auf einer Pressekonferenz bekannt. Das Gesetz legt fest, wie die Pandemie bekämpft und wirtschaftliche Schäden aufgefangen werden können. Es beinhaltet auch das umstrittene Covid-19-Zertifikat. Nur damit haben Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu öffentlichen Gebäuden und auch Restaurants. Vertreter Frankreichs, Belgiens, der Niederlande und Deutschlands haben sich bei einem Krisentreffen in Calais darauf verständigt, härter gegen Schleuserbanden am Ärmelkanal vorzugehen. Dazu soll beispielsweise ein Flugzeug der Grenzschutzagentur Frontex die Kanalküste überwachen. Großbritannien wurde aufgefordert, unter anderem legale Migrationswege zu schaffen. Erst vor wenigen Tagen waren 27 Migranten ums Leben gekommen, nachdem ihr überfülltes Boot auf dem Weg ins Vereinigte Königreich gekentert war.
Calais. 4 Tage nach dem bislang schwersten Flüchtlingsunglück im Ärmelkanal. Krisentreffen. Der französische Innenminister empfängt Vertreter der Nachbarstaaten, außer Großbritannien. Nach schweren Zerwürfnissen wurde die britische Ministerin demonstrativ ausgeladen. Dennoch. Wir haben besprochen, dass wir ein neues Abkommen mit Großbritannien in der Flüchtlingsfrage und mehr Zusammenarbeit bei der Schleuserbekämpfung in den nächsten Monaten brauchen. Sie riskieren ihr Leben immer wieder. Am vergangenen Mittwoch waren 27 Menschen bei der versuchten Überfahrt nach Großbritannien ertrunken. Schätzungsweise 2000 Flüchtlinge harren weiterhin unter solchen Bedingungen aus und hoffen auf ihre Chance. Angelockt von Schleppern, koste es, was es wolle. Wir gehen, wir haben keine Wahl. Dass sie mit schärferen Kontrollen aufzuhalten sind, bezweifeln Flüchtlingsorganisationen. Sie kritisieren die europäische Flüchtlingspolitik scharf. Verantwortlich dafür sind Frankreich und Großbritannien. Frankreich macht die Grenzen dicht und England erlaubt praktisch keine legale Migration mehr.
Das Verhältnis zwischen Frankreich und Großbritannien ist derzeit auf einem Tiefpunkt. Das Treffen hier in Calais mit den EU-Nachbarn hat für Frankreich daher vor allem symbolischen Wert. Dennoch, so viel ist klar, ohne die Briten lässt sich die dramatische Situation der Flüchtlinge nicht lösen. Nächste Woche soll es daher Gespräche in Großbritannien geben.
Mehr als 4 Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal haben die Menschen auch dort heute den ersten Adventssonntag verbracht. Freiwillige haben Adventsaktionen organisiert, um ein wenig für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Viele der Flutopfer haben allerdings immer noch so viel zu bewältigen, dass dafür kaum Zeit bleibt.
Arbeiten, auch an diesem Wochenende. Viele von der Flut betroffene Menschen an der Ahr können am ersten Adventswochenende nicht innehalten. Zu viel ist zu tun. In dem kleinen Ort Schuld findet oben an der Kirche ein Weihnachtsmarkt statt. Organisiert von freiwilligen Helfern. Ein bisschen Normalität. In der Kirche sind viele Bänke immer noch voll mit Spenden. Weihnachten wird hier in diesem Jahr ganz anders sein.
Ja, das ist ein schwieriges Weihnachten, weil ja ganz viele können nicht nach Hause, sind noch in Ferienwohnungen oder die Häuser, die sind alles Rohbauten.
Allein von den 4.200 Gebäuden entlang der Ahr sind geschätzt mehr als 3.000 beschädigt worden. Der Wiederaufbau braucht viel Zeit.
Hier muss ein Brückenbauwerk neu gemacht werden. Und da sind wir mit Planungsbüros, mit der Verwaltung dran, um das möglichst schnell zu realisieren, dass wir dann auch mit dem Wiederaufbau beginnen können. Das ist zwar alles leichter gesagt als getan, weil jetzt ein Planungsbüro zu bekommen, die stehen ja nicht Schlange jetzt. Die ganze Ahrtal ist ja verwüstet.
Es wartet noch viel Arbeit an der Ahr, weit über den Advent hinaus.
Die evangelischen und katholischen Hilfswerke haben heute mit Festgottesdiensten ihre Spendenaktionen zu Weihnachten begonnen. Mit der Aktion Überleben in der Stadt lenkt die katholische Organisation Adveniat den Blick auf die prekären Lebensverhältnisse der Menschen in den armen Vierteln Lateinamerikas. Im Dom von Münster rief Bischof Genn dazu auf, die Augen vor der Not der anderen nicht zu verschließen. Jeder sei mitverantwortlich für die Welt.
In der Christuskirche in Detmold hat das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt in diesem Jahr die Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Besonders für ärmere Länder. Das Motto lautet: Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Aktuell fördert Brot für die Welt mehr als 1.800 Projekte in 90 Ländern. Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka. In Berlin ist dazu vor dem Brandenburger Tor das erste Licht am großen achtarmigen Chanukka-Leuchter entzündet worden, als Zeichen eines lebendigen Judentums in Deutschland. Der Berliner Gemeinderabbiner Teichtal sieht in dem Leuchter zudem ein Symbol für Licht in der Dunkelheit und für Demokratie gegen die Tyrannei.
Zum Abschluss des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Leipzig gegen Leverkusen 1:3 verloren. Zuvor hatte Eintracht Frankfurt 2:1 gegen Union Berlin gewonnen.
Für Eintracht Frankfurt ist dieser Sieg auch der erste Erfolg vor eigenem Publikum in dieser Saison und er ist hochverdient. Frankfurt in Schwarz geht nach 22 Minuten in Führung. Torschütze ist der Schweizer Djibril Sow. Von Union Berlin geht kaum Torgefahr aus. Dagegen vergeben die Gastgeber anschließend beste Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Mal scheitert Jakic, mal Boré. Das 1:0 zur Pause ist nach dem Spielverlauf eigentlich für Frankfurt zu wenig. Nach dem Wechsel gibt es dann nach klarem Foulspiel von Ndika an Awoni Elfmeter für Union Berlin. Und Max Kruse verwandelt sicher zum Ausgleich in der 62. Minute. Kurz vor dem Ende der 5-minütigen Nachspielzeit gelingt Frankfurt dann aber doch noch der Siegtreffer durch den Franzosen Ndika. 24.000 Zuschauer erleben den Erfolg in letzter Sekunde.
Die Tabelle: München vor Dortmund, Leverkusen nun Dritter, Union auf Platz 6, Leipzig ist Achter. Zehnter ist Köln vor Mönchengladbach, dahinter Frankfurt auf Rang 12. In der Abstiegszone Augsburg, Bielefeld und Greuther Fürth.
Skispringer Karl Geiger jubelt über Rang 2. Teamkollege Markus Eisenbichler freut sich über den dritten Platz im finnischen Ruka. Beim vierten Weltcup-Springen der Saison gelang Geiger im Finale ein Sprung auf die 142,5 Meter Marke. Bei minus 20 Grad wärmt Rang 2 sicher etwas auf. Auch Eisenbichler gestern und heute auf dem Podest. Die Reise nach Ruka hat sich gelohnt. Vor allem für den Slowen Lanišek. Er feiert den ersten Weltcupsieg seiner Karriere.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 29. November.
Auch zum Beginn der neuen Woche bestimmen Tiefdruckgebiete und polare Kaltluft unser Wetter. In tieferen Lagen gibt's heute Nacht Regen, oberhalb von etwa 200 Metern Schnee. Im Stau der Alpen schneit es längere Zeit. Im Norden und in der Mitte reißt die Wolkendecke gelegentlich auf. Morgen oft stark bewölkt, regional auch Sonnenschein und gebietsweise Schneeschauer. In den Niederungen ist Regen dabei, der meiste Schnee fällt weiterhin an den Alpen. Heute Nacht fast überall frostig und im morgendlichen Berufsverkehr besteht Glättegefahr. Am Tag 0 bis 6 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Am Dienstag im Bergland teilweise kräftiger Schneefall. Da es milder wird, gibt's in der Nordwesthälfte zunehmend Regen. Dazu sehr windig bis stürmisch, auch am Mittwoch. Und dabei regnet es verbreitet. Am Donnerstag wieder nasskalt und neben Regen ist auch wieder Schnee dabei.
Um 22.45 Uhr meldet sich Alina But mit diesen Tagesthemen. Die Schweiz und die Querdenker. Wie ticken die Eidgenossen? Und zwischen Pflegenotstand und Inflationsangst. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit Signalwirkung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.